von heiligem, heilsamem Wasser, einer revolutionären Eisenbahnlinie und einer einzigartigen Methode, die Fässer zu lagern. In der 11. Folge von der WeFree Dramcast reisen wir gemeinsam ins Zentrum der Spaceside, zur Eberlauer Brennerei. Hallo, moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der WeFree Dramcast. Ich bin Philipp und diesmal geht es in meinem Story-Driven Whisky Podcast um die vielen spannenden Stories hinter und rund um die Eberlauer Brennerei. Eberlauer ist ja berühmt, berüchtigt und beliebt für seine Sherry-Lagerung, für seinen Sherry-Einfluss. Und ich möchte mal behaupten, gehört neben Macallan, Glendronach und Glenfarclas zu den ganz großen und wichtigen Spezialisten im Sherry-Fass-Bereich sozusagen. Und das kommt wirklich nicht von ungefähr, denn Eberlauer hat mit seinen unterschiedlichen Abfüllungen bei den World Spirit Competitions in San Francisco schon diverse Silber- und Goldmedaillen gewonnen. Völlig zu Recht sind die da immer ganz weit oben mit dabei. Und ganz weit vorne bei diesen Auszeichnungen ist immer der Eberlauer Abuna. Entsprechend passend ist das natürlich auch heute meine Begleitdram-Empfehlung für die von euch, die zum einen totale Sherry-Liebhaber sind oder zum anderen noch nie mal so ein Sherry-Monster probiert haben. Für die ist der Eberlauer Abuna ein absolutes Muss. Zimt, Kirschen, Rumtopf, alles was man sich so wünscht, was ein tolles Essen, was man vielleicht hatte, irgendwie dann abrundet als Dessert. Das habt ihr hier alles in einem Glas in Fassstärke, also auch noch mit richtig schön Druck dahinter. Sowas Komplexes, Süßes, Fruchtiges kann ich einfach nur empfehlen. Alle anderen Abfüllungen von Eberlauer kann man auch absolut empfehlen. Der 12er ist super als Einstiegswhisky zum so nebenher trinken, sag ich mal, so als Alltagswhisky ist der auch absolut toll. Aber der Abuna ist einfach ein Erlebnis, das man sich mal gönnen sollte. Okay, damit ist klar, dass die Begleitramps für heute, für diese Folge, irgendein Eberlauer eurer Wahl ist. Wie gesagt, alle super, am allersupersten natürlich der Abuna, aber eigentlich völlig egal. Schenkt euch irgendeinen ein und habt Spaß damit. Tolles Zeug. Und damit können wir eigentlich direkt in die Geschichte einsteigen. Beziehungsweise, bevor wir mit der Geschichte anfangen, erstmal so ein kleines bisschen Geografie, weil die auch bei Eberlauer sehr spannend und sehr interessant ist. Denn Eberlauer liegt, wie ich das eingangs schon gesagt habe, mitten in der Spaceside. Und mitten in der Spaceside ist eigentlich Dufftown. Ja, das ist so ein bisschen die Hauptstadt von der Spaceside. Ne? Da sind die ganzen großen, riesengroßen, bekannten Brennereien. Glenfiddich, daneben ist Balvenie, dann haben wir Macallan um die Ecke. Also das ist wirklich die große Hauptstadt, die Metropole der Spaceside und des Whiskys, möchte man fast sagen. Und Eberlauer ist davon aber auch wirklich gar nicht weit entfernt und liegt am Fuße des Ben Rins, also des Berges Ben Rins. Und da ist es auch schon ganz lustig, denn es gibt auch eine Ben Rins Brennerei, die dort auch in der Nähe ist. Und Eberlauer liegt nicht nur am Fuße des Ben Rins, sondern dieses Tal, was da am Fuße des Ben Rins ist, das nennt sich Erlachy-Tal. Und Erlachy-Tal oder Tal von Erlachy auf Gälisch heißt richtig Glen Erlachy. Und entsprechend befindet sich genau eine Meile von Eberlauer entfernt noch eine andere Brennerei, nämlich die Glen Erlachy Brennerei. Und auch die machen einen unglaublich guten Whisky. Da kann ich bestimmt auch noch mal was dazu erzählen. Da muss ich noch mal gucken, ob ich noch ein bisschen Hintergrundinfos finde. Aber alleine der Whisky ist es eigentlich schon wert, dass man eine Podcast-Folge über ihn macht. Okay, aber weiter im Text. Am Fuße des Ben Rins und im Erlachy-Tal plätschert ein kleines Flüsschen mit dem Namen Lauer. Und dieses kleine Flüsschen, die Lauer, die fließt dann in die Spey. Und die Spey ist eben dieser ganz große Fluss, der sogenannten Spayside seinen Namen verleiht und von dem auch viele sagen, dass der süße, fruchtige Charakter der Spayside-Whiskys von diesem Fluss her rühren. Und dieser Ort, an dem sich heute Eberlauer befindet, scheint ein sehr besonderer Ort zu sein. Denn wie archäologische Ausgrabungen entdeckt haben oder zutage gefördert haben, ist zum einen, dass dort in der Steinzeit schon Menschen gelebt haben, was beachtlich ist, dass dort vor so langer Zeit schon Leute gelebt haben. Was ich aber viel spannender finde, ist, dass man Hinweise, Überreste gefunden hat, die darauf schließen lassen, dass dort alte keltische Priester wahrscheinlich schon Alkohol destilliert haben. Und diesen Alkohol haben sie sicher auch zum Teil zu Hobby- und Freizeitzwecken, so wie wir den heute benutzen, genutzt. Aber auch so wie wir das heute nutzen, haben sie diesen Alkohol, diese Elixiere, die sie dort hergestellt haben, medizinisch genutzt. Woher wissen wir das? Nun, man hat dort Überreste von einem urtümlichen alten Krankenhaus gefunden, wo sich also die alten keltischen Priester mit destillierten, aus dem Wasser der Lauer destillierten Elixieren um Kranke gekümmert haben. Also man hat diesem Wasser, das dort entlang fließt, heilende Kräfte zugesagt und hat die dann destilliert, gebündelt, um Menschen zu helfen. Und den Menschen helfen, in Anführungsstrichen, ist sozusagen die Brücke zur nächsten sehr spannenden historischen Figur, die uns begegnet dort. Und zwar ist das Saint Drosten. Der hat nichts mit unserem heiligen Dr. Drosten zu tun, der sich irgendwie gerade um Corona kümmert und uns vor der Corona-Krankheit heilt sozusagen, sondern der wird mit A geschrieben, also Saint Drostan. Und ich weiß jetzt nicht genau, ob Saint Drostan ein Nachfolger von St. Columban war oder ob das irgendwie ein Jünger, ein Mitläufer oder wie auch immer war. Fest steht, das waren beide Missionare aus der gleichen Zeit, nämlich dem 6. Jahrhundert. Und der St. Columban, an den erinnert ihr euch ja sicherlich noch, wie gesagt, in der 6. Folge, der ist ja dann rüber auf die Inseln, auf die Hebriden und hat dort die Heiden missioniert mit dem Christentum. Und St. Drostan, der ist eben auf dem Festland geblieben, in der Region der Speyside und hat dort die Highlander sozusagen missioniert. Nicht die Inselbewohner, sondern die in den Highlands. Und er hat dort sozusagen nicht nur das Christentum gepredigt und missioniert, sondern er hat an der Quelle, die heute die Quelle der Eberlauer Brennerei ist, also die Quelle des Lauerflusses, dort hat er diese zum Christentum übergetretenen Highlander getauft. Das ist die Taufquelle der frühen Christen dort gewesen. Also sehr spannend, alles schon wieder sehr mythisch gleich zu Beginn. Aber so muss das ja auch sein bei Whisky und in meinem Podcast. So, wir bleiben aber jetzt nicht in diesen Urzeiten, sondern wir wollen ja eigentlich über die Brennerei sprechen. Und natürlich fängt man mit der Brennerei immer dann an, wenn sie gegründet wird. Das Interessante an der Eberlauer Brennerei ist aber, dass sie zwei Gründungsdaten hat. Auf der Flasche und auf der Verpackung steht immer 1879. Aber das stimmt nicht so ganz. Also eigentlich stimmt es schon, aber eigentlich auch nicht. Warum? Es gab nämlich vorher schon mal eine Brennerei, die Eberlauer hieß. 1825 wurde die Eberlauer Brennerei von James Gordon gegründet. Und auch da gibt es wieder einen sehr schönen Verweis. Ihr merkt langsam, wie sich das Netzwerk meiner Podcast-Folgen so immer mehr verdichtet und wie es immer mehr so Verweise auf Personen gibt, weil das eben in der heutigen und ehemaligen Whisky-Geschichte so war, dass sie sehr stark miteinander verwoben war. Und so ist es auch hier wieder, als wir in der dritten Folge von den Schwarzbrennern und von Glenlivet gesprochen haben und ich euch diese Geschichte erzählt habe. Da erinnert ihr euch ja vielleicht an den Gründer von Glenlivet, George Smith, der dort im Glenlivet-Tal, wo es ganz, ganz viele Schwarzbrenner gab, der erste war, der seine Brennerei legal eröffnet und gegründet hat und dann ganz viel Probleme hatte mit den Schwarzbrennern außenrum, weil die ihm angedroht haben, ihm ans Leder zu gehen und seine Brennerei kaputt zu machen. Und da gab es ja die Anekdote, dass George Smith dann sich zwei Pistolen zugelegt hat und sich mit diesen zwei Pistolen zur Wehr gesetzt hat. Und diese zwei Pistolen, die sind, glaube ich, sogar noch ausgestellt. Und das ist irgendwie immer so eine schöne, nette Anekdote. Und diese nette Anekdote, die bekommt jetzt noch einen Zweig, einen Ast, eine andere Anekdote. Denn James Gordon, der 1825 Eberlauer gegründet hat, der hat George Smith seine Pistolen gegeben, dass er sich erwehren konnte seiner Feinde. Also auch hier fand ich einen sehr schönen kleinen Querverweis. Pistolen hat er nicht gebraucht, der gute James Gordon, aber er hätte vielleicht ein bisschen bessere Berater gebraucht, denn 1833 sind die Brüder John und James Grant als Mitpächter in seine Eberlauer Brennerei eingestiegen und haben ihm da so ein bisschen ausgeholfen. Und als deren Pachtvertrag 1840 ausgelaufen ist, haben die sich vom Acker gemacht und haben gesagt, cool, wir haben jetzt hier 7 Jahre bei dir irgendwie mit in der Brennerei mitgewirkt, haben alles gelernt, was man so lernen muss und kann über das Whiskybrennen. Wir machen jetzt unser eigenes Ding. Und das waren die Gebrüder Grant, und die haben dann Glen Grant gegründet. Und jetzt stand der gute James Gordon da und die Geldgeber waren weg. Dann kam hinzu, wie es öfter mal passiert ist in dieser Zeit, dass es einen Brand gab, also irgendwas ist schiefgelaufen im Produktionsprozess. Es gab einen Brand in der Brennerei, es ist auch noch ein Stück seiner Brennerei abgebrannt. Und das muss man wirklich so sagen, das war es für die Eberlauer Brennerei und für James Gordon. Ab dann war wirklich echt für ein paar Jahre Ruhe. Aber in den nächsten Jahrzehnten ist etwas ganz Besonderes, Bemerkenswertes im Raum der Speyside passiert, entstanden. Es wurde nämlich der sogenannte Strathspey Railway von Dufftown nach Inverness errichtet. Was heißt das? Das heißt, es wurde jetzt ein Schienennetz erbaut, gelegt, das von Dufftown, also der Hauptstadt der Speyside, der Hauptstadt des Speyside Whiskys, nach Inverness, eine große Stadt an der Küste, eine Handelsstadt, und wir haben ja in den vorherigen Folgen jetzt schon oft genug darüber gesprochen, wie wichtig es war für Whisky-Hersteller, diesen Zugang zu den Handelszentren zu haben. Und dieser Strathspey Railway war die Blutader, möchte man schon fast sagen, für die ganze Speyside. Diese Zuglinie, die von Dufftown nach Inverness errichtet wurde, hat die komplette Region belebt und hat dazu geführt, dass in kürzester Zeit dort unendlich viele Brennereien entstanden sind. Als dieser Railway, diese Zuglinie errichtet wurde, gab es dort schon einige Brennereien. Die Idee war ja eben auch, diese verschiedenen Brennereien mit einer Zuglinie zu verbinden, um den Handel und den Transport von Rohstoffen zu vereinfachen, also Rohstoffe schneller zu den Brennereien hinzukriegen und das fertige Produkt schneller mit dem Zug wieder in die Handelszentren, also nach Inverness, zu kriegen, was super gut funktioniert hat. Und weil diese Logistik so super funktioniert hat, haben sich dort immer mehr Brennereien angesiedelt. Bei der Errichtung des Strathspey Railway, das ist immer sehr schwierig auszusprechen, gab es also schon Brennereien an dieser Strecke. Abgesehen von Dufftown war das Balmenach. Dort gab es schon eine Brennerei. Dann war das Dalyun oder wie man auch sagt, Dalunyu. Da scheiden sich noch die Geister, wie man das jetzt genau ausspricht, wie man das richtig ausspricht. Und wie gesagt, im weiteren Verlauf der Jahre kamen dann noch in Ballinderloch, kam dann noch die Craganmore Brennerei dazu, Craigellachy und wie ich auch schon gesagt habe, dann eben 1879 auch Aberlour. Das waren aber wirklich nur so ein paar ganz wichtige große Namen, um das mal kurz so ein bisschen ja, greifbar zu machen und so ein bisschen mit Fleisch sozusagen zu füllen. Denn das waren natürlich deutlich viel, viel mehr, die sich dort angesiedelt haben. Alleine zwischen 1886 und 1899, also in, sagen wir mal, ein bisschen über 13, 14, 15 Jahren, sind rund um diese Zuglinie 23 neue Brennereien errichtet worden. Also die hat diese Region wirklich belebt, weil wie gesagt, jetzt Züge große Mengen an Rohstoffen schnell anliefern konnten, die dort zur Herstellung gebraucht wurden. Und der Whisky, der dort hergestellt wurde, konnte ohne große Probleme mit Fässern, die Fässer einfach auf den Zug rauf und dann mit dem Zug einfach die große Menge Fässer raus in die Handelszentren und von dort verkauft werden. Es war super einfach und super erfolgreich. Und abgesehen von diesem logistischen Vorteil, den der Zug brachte, diese Zuglinie, die dort gelegt wurde, war der Zugang zur Kohle mit den Zügen. Denn die Züge haben nicht nur das Getreide für die Brennereien vorbeigebracht, sondern die haben auch Kohle vorbeigebracht. Und warum war Kohle jetzt so wichtig für die Whiskybrenner zu dieser Zeit? Nun, die haben ja bis dorthin, auch das haben wir schon gelernt, immer ihr Getreide mit Peat, also mit Torf, getrocknet und ihre Brennblasen auch mit Torf betrieben, was eben dazu geführt hat, das habe ich ja des Öfteren schon erwähnt, dass aller Whisky zu dieser Zeit torfig war, rauchig. Extrem dieser Torfrauch, den ihr vielleicht kennt und den manche Leute, die den kennen, nicht mögen, weil er halt sehr speziell ist. Und das war auch immer ein großes Problem des schottischen Whiskys, dass er eben so rauchig war und deswegen nicht von allen Leuten gemocht wurde. Und jetzt kam eben als neues Trockenwerkzeug oder als Heizstoff sozusagen, als Brennstoff, die Kohle hinzu. Man brauchte nicht mehr den Torf, sondern man hatte die Kohle. Und die Kohle hatte den Vorteil, dass es eine andere Art von Rauch ist, eine, die nicht so diese medizinischen Phenole beinhaltet, sondern deutlich, ich sage jetzt einfach mal, trockener und weniger aromatisch ist, was dazu geführt hat, dass der Geschmack von Whisky, wenn ich also mein Getreide nicht mehr mit Peat getrocknet habe, mit Torf, sondern mit einfacher Kohle, dann war der nicht mehr so medizinisch rauchig. Dann war der zwar immer noch leicht rauchig, aber eben nicht mehr dieses seetangige, jodige, eben dieser sehr, sehr spezielle Rauchgeschmack, den man zum Beispiel von den Islay Whiskys kennt. Und das war wiederum total gut für den Whisky, der dort hergestellt wurde, weil er dann eben zugänglicher wurde für alle anderen. Und die Blender in den Großstädten, in den Handelszentren, fanden das auch total super, weil die konnten mit dem Whisky natürlich viel mehr anfangen. Die konnten den viel besser verkaufen und die konnten den viel besser in ihren Whisky-Blends verwenden und verkaufen. Genau, und so gab es eben durch diesen Strathspey Railway dort in der Speyside einen riesengroßen Boom an Brennereien. Es war ein sehr erfolgreiches Geschäft dort zu erwarten als Brennerei, wenn ich die dort gegründet habe in der Zeit. Und deswegen hat sich ein gewisser James Fleming gedacht, dann kann ich das doch auch mal probieren. Und jetzt sagt ihr, was? Halt, Moment, stopp, wer oder was ist denn James Fleming? Naja, also wer oder was James Fleming ist, ist so ein bisschen schwierig, das heißt schwierig herauszufinden. Ich habe unterschiedliche Hinweise gefunden oder Bezeichnungen, was er eigentlich gemacht hat, um zu dem Geld gekommen zu sein, um das zu machen, was er dann gemacht hat, nämlich eben Aberlour neu zu gründen. Ich habe zum einen gelesen, dass er Banker war und ich habe zum anderen gelesen, dass er Getreidehändler war, was ja auf den ersten Blick irgendwie sehr, sehr unterschiedlich ist. Ich glaube, man kann es auf Geschäftsmann runterbrechen. Und wenn man sich überlegt, wie zu dieser Zeit dort das Whiskybrennen geboomt hat, dann kann man sich, glaube ich, auch überlegen und herleiten, dass man als Getreidehändler in dieser Region einfach ganz gut Geld verdient hat, wenn man das gut angestellt hat. Und vielleicht hat er dann irgendwann auch mal genug Geld gehabt, um Bankgeschäfte einzugehen oder irgendwie die Leuten Geld zu leihen und zack, stehst du da irgendwie als Banker oder Loaner oder irgendwas. Naja, auf jeden Fall Geschäftsmann und er hat mit dem Getreidehandel sehr viel Geld gemacht und hat sich dann eben dort, er hat ja die ganze Zeit mit Brennereien zu tun gehabt, hat ja an Brennereien sein Getreide verkauft und dann irgendwann hat er sich gedacht, jetzt möchte ich nicht nur an diese Brennereien mein Getreide verkaufen, sondern ich möchte mich mal ganz gerne in so eine Brennerei einkaufen. Und das war die sogenannte Dalyun-Brennerei oder wie ich ja vorhin schon gesagt habe, ich weiß nicht so genau, wie man sie jetzt richtig ausspricht, ob sie Dalyun heißt oder Dalunju. Ihr wisst, das mit dem Gälisch ist immer so eine ganz eigene Sache und nicht ganz so leicht. Eins von beiden. Auf jeden Fall hat er sich 1865 in die Dalunju-Brennerei eingekauft und hat dort dann 14 Jahre lang gearbeitet und hat da sehr viel gelernt und hat es im Prinzip genauso gemacht wie die Grant-Brüder bei seinem Vorgänger, hat sozusagen bei der Konkurrenz gearbeitet, hat sich dort eingekauft, hat sich dort das ganze Wissen angeeignet und sich trainiert sozusagen und hat dann einfach nach einer gewissen Zeit gesagt, alles klar, dann mache ich jetzt mein eigenes Ding. Und das hat er dann eben auch gemacht, nämlich 1879 die Aberlour Brennerei erneut gegründet. Nicht am gleichen Ort wie die erste Brennerei von 1825, sondern ein kleines bisschen die Spey aufwärts und an der Stelle, wo die Brennerei auch heute noch steht und auch in der Form, wie die Brennerei heute noch zu finden ist. Die Häuser, die dort stehen, also so eine Brennerei, besteht ja aus verschiedenen Häusern, in denen verschiedene Arbeitsschritte verrichtet werden und diese Häuser waren aus dem Granit vom Ben Rhyns gebaut, also hier auch wichtig mit der Verbundenheit mit der Region und die Quelle, wie ich ja eingangs schon erwähnt habe, war die St. Drosten Quelle, die dieses ganz besonders weiche und heilsame und auch ein bisschen magisches Wasser verwendet, um seinen Whisky herzustellen. Und diese Brennerei, die er dort geplant und gebaut hat, war zu seiner Zeit die modernste, ich weiß nicht, ob es die modernste der Welt war, aber es war auf jeden Fall die modernste Schottlands, und war sozusagen wirklich eine Modell- und Planbrennerei, die bis heute, wenn man eine Brennerei baut und entwirft, als Vorlage dient, wie man sowas am besten anstellt und was man wo wie am besten platziert, um die Produktionsschritte am besten und am effektivsten durchzuführen. Aber trotz all dieser Effektivität und Planerei und Modellhaftigkeit blieb es ihm nicht erspart, dass ihm auch nochmal das passiert ist, was, wie ich vorhin schon gesagt habe, einigen Brennereien zu dieser Zeit passiert ist. Es gab leider erneut eine Explosion in der Brennerei, nämlich im Mühlhaus. Also man kann davon ausgehen, dass es sich hier um die ganz bekannte, die wir alle vielleicht im Physikunterricht schon mal gehört haben, die sogenannte Mehlstaubexplosion. Gehe ich mal stark davon aus, dass das irgendwie sowas war. Auf jeden Fall ist das Mühlhaus hochgegangen und in Flammen aufgegangen und vom Mühlhaus aus fast die komplette Brennerei und fast komplett alle Fässer, die dort gelagert waren. Das war 1898, also wirklich nur ein paar Jahre, 9 Jahre, nachdem die Brennerei gegründet wurde. Das war ein herber Rückschlag, sehr schlimm. Die Brennerei war im Prinzip komplett kaputt, nicht mehr zu benutzen. Aber sie hatte sich bis dorthin schon einen sehr guten Ruf erarbeitet und war eben so eine total super krasse Vorzeige- und Modellbrennerei. Und die Pläne für diese Modellbrennerei, die waren ja noch vorhanden. Und ich würde jetzt mal behaupten, dass auch ein bisschen Grundsteine und so ein bisschen was war ja sicherlich auch noch übrig. Also hat man sich ein Herz gefasst und keinen geringeren als Charles C. Doig beauftragt, die Brennerei wieder genauso aufzubauen, wie sie vorher war. Warum sage ich keinen geringeren als Charles Doig? Ich habe den Namen vorher auch nie gehört, aber ich sage euch, warum ich das nochmal so heraushebe, seinen Namen. Das ist nämlich der Erfinder des berühmten Doig-Ventilators. Ja, ja, da staunt ihr. Ja, also hat er erfunden, kennt kein Mensch, weiß ich nicht, vielleicht ist er wirklich jetzt total berühmt und ich mache mich völlig umsonst drüber lustig. Aber was viel wichtiger für uns ist, dass er zu seiner Zeit einer der wichtigsten und bekanntesten Architekten war und Architekten nicht für irgendwas, sondern für Brennereien. Charles Doig hat zu Lebzeiten sage und schreibe 56 Brennereien designt und bauen lassen. Darunter so große berühmte Brennereien wie Bal Blair, Pulteney aus der letzten Folge, Speyburn und eben Aberlour. So, die Brennerei war also jetzt neu aufgebaut, strahlt in neuem Glanz, war auch da wieder zu seiner Zeit eine der modernsten Schottlands und hat sehr gut vor sich hin produziert. Deswegen machen wir jetzt einen etwas größeren Sprung von ungefähr 1900 rum zum Zweiten Weltkrieg. Und wie so viele Brennereien hat natürlich auch die Aberlour Brennerei im Zweiten Weltkrieg die Produktion im Prinzip eingestellt. Denn eigentlich hatte man im Zweiten Weltkrieg ganz andere Sorgen als Whiskybrennen. Und was noch dazu kam, man hatte auch kein Getreide über, um Whisky herzustellen, sondern das Getreide hat man natürlich zur Versorgung des Heeres, der Soldaten und der Bevölkerung gebraucht, weil gerade in so einem Krieg ist natürlich Nahrungsverpflegung auch immer ein großes Problem. Aber wir kennen ja mittlerweile unsere Schotten ganz gut und wissen, die haben ein bisschen andere Prioritäten und haben genau das gemacht, was man denkt, was die Schotten machen. Die haben sich gesagt, naja gut, die Brennerei ist offiziell geschlossen, aber wenn wir hier trotzdem unser Getreide weiterhin einmeischen und eine Wash herstellen, das kriegt ja keiner mit, das sieht ja keiner. Was sie sehen würden, womit wir auffliegen und uns sozusagen dieses Verbotes preisgeben würden, wäre, wenn wir das hier in der Brennerei wirklich brennen, weil dann sieht man ja den Rauch aufsteigen aus unseren Schornsteinen und so weiter. Das können wir natürlich nicht machen. Und deswegen hat die Bevölkerung von Aberlour in der Brennerei die Wash angesetzt, ne, also dieses Jungbier, und hat das dann heimlich aus der Brennerei rausgeschmuggelt, hoch an die Quelle. Und hat dann dort in der Nähe der Quelle der Lauer den Whisky gebrannt, auf den sie offensichtlich nicht verzichten wollten oder konnten. Eine andere wunderbare Anekdote ereignete sich 1973. 1973 wurde die Brennerei nämlich erweitert, vergrößert. Das heißt, vorher bestand die Brennerei aus zwei Brennblasen, einer Wash Still und einer Spirit Still, und die Kapazität sollte verdoppelt werden. Also das heißt, aus 1 und 1 sollten 2 und 2, 2 Wash Stills, 2 Spirit Stills werden. Wenn ich doppelt so viele Brennblasen in meiner Brennerei haben will als vorher, brauche ich natürlich mehr Platz. Wer hätte es gedacht? Und wenn ich mehr Platz in meiner Brennerei brauche, dann muss ich vielleicht die eine oder andere Wand rausreißen. Und die Bauarbeiter, die eingeteilt waren, diese Wand einzureißen, sind beim Einreißen auf eine Schatulle gestoßen, und in dieser Schatulle befand sich eine Zeitung und eine Flasche Whisky. Und dann haben die sich so den Whisky angeguckt und haben gedacht, ich glaube, wir machen jetzt mal Mittag und dann gibt's die Buddel schön zum Nachtisch. Gesagt, getan, sie machen den auf und er ist noch viel besser, als sie sich's vorgestellt und erhofft haben. Ein toller Tropfen, den sie da in der Wand gefunden haben, und der läuft richtig gut. Und es dauert eine ganze Weile, bis da jemand dazukommt, der kein Bauarbeiter ist und der von der Brennerei ist, und der sie dann da sieht, wie sie diese Flasche im Prinzip eigentlich fast ausgetrunken haben. Und geht natürlich dazwischen und sagt, Mensch, was macht ihr denn da, und die Flasche und überhaupt und sowieso, und kann noch ein paar letzte Schlucke in dieser Flasche retten und wirft dann auch mal einen Blick auf diese Zeitung, und es stellt sich heraus, dass diese Schatulle, die sie da in der Wand gefunden haben, natürlich eine Zeitkapsel war und dass die Flasche, die sie da in der Wand gefunden haben, 100 Jahre alt war. Und das letzte bisschen von dieser Flasche, die da noch übrig war, von dem Whisky, der in der Flasche da noch übrig war, das haben sie nach Inverness in ein Labor geschickt, um das zu untersuchen, und haben aus diesen Untersuchungsergebnissen, aus diesen Forschungsergebnissen einen Whisky kreiert, der so sein soll, wie Whisky vor 100 Jahren war. Und so gibt es seit 1979 den Aberlour Abuna. Abuna auf Gälisch, das Original. Also ein Whisky, der so ist, wie er früher vor über 100 Jahren war. Was bedeutet das jetzt im Einzelnen? Zum einen, früher war es nicht ganz so wichtig, wie alt der Whisky ist. Deswegen verzichtet man auch beim Aberlour Abuna auf eine Jahresangabe. Also da steht nicht drauf 12 Jahre, 15 Jahre, was auch immer. Das ist für den Abuna völlig egal. Man sagt, dass die Fässer, die zur Herstellung des Abunas herangezogen werden, so zwischen 5 und 25 Jahre alt sind. Der Hauptbestandteil ist zwischen 10 und 15 Jahren. Aber wie gesagt, wie alt der Whisky ist, der da drin ist, ist eigentlich egal. Denn es geht um den Geschmack und die Aromen und vor allem um die Lagerung. Denn die Fässer, die in den Abuna kommen, die Fässer, die herangezogen werden, um den Abuna herzustellen, sind ausschließlich Sherryfässer. In so einer Abuna-Abfüllung, die gibt es ja nicht immer, es gibt im Jahr immer nur so 2-3 Batches, das heißt 2-3 Auflagen sozusagen, in denen der Abuna produziert wird. Und zur Produktion von einer solchen Charge werden jetzt unterschiedliche Fässer in den Lagerhäusern herangezogen. Und diese Fässer sind ausschließlich Sherryfässer. Normalerweise, das hatte ich ja auch schon mal erzählt, geht man ja so vor, dass man den Whisky erst in Ex-Bourbon-Fässer, also in ehemalige amerikanische Bourbon-Fässer, packt, lagert und die dann irgendwie, keine Ahnung, 10, 12 Jahre lagert und die dann vielleicht noch mit einem Sherry oder einem Port oder was auch immer finisht, um dem noch so einen gewissen Pfiff zu geben. Aber nicht so beim Abuna. Beim Abuna gibt es ausschließlich Sherry-Fasslagerung. Volles Brett. Der Master Blender sucht sich dann also ein paar Fässer aus seinem Lagerhaus, die zusammen den Geschmack ergeben, die Aromen ergeben, die er sich vorstellt, und dann werden die zusammengebracht und als ein neues Batch verkauft. Und wie gesagt, nicht nur, dass die ausschließlich in Sherryfässern gelagert sind, ist das Original ist so, wie es vor 100 Jahren üblich war, sondern der ist nicht kühl gefiltert, der ist nicht gefärbt, der ist so, wie er ist, und er ist vor allem in Fassstärke abgefüllt. Und dieser Aberlour Abuna, der kostet so um die 70 Euro die Flasche und ist wirklich, wirklich, wirklich ein hervorragendes, tolles Teil. Unglaublich aromatisch, mit Rosinenaromen, mit Schokoladenaromen. Dadurch, dass da eben auch mal ein altes Fass mit dabei ist, hat man so eine schöne, diese holzige Schokolade. Man hat Kirschen. Ihr merkt, ich schweife schon wieder ab. Das habe ich ja vorhin schon mal alles erklärt und alles erzählt. Probiert den einfach mal. Also es lohnt sich wirklich, wirklich. Und weil man in Aberlour so guten, tollen, spannenden Whisky herstellt, hat 1975 der große französische Spirituosenkonzern Pernod Ricard die Brennerei gekauft. Und heute ist Aberlour der Whisky-Marktführer in Frankreich und unter den Top 10 der meistverkauften Single Malts der Welt. Also eine absolute Erfolgsgeschichte, aber wirklich auch einfach völlig verdient. Und ich finde die Theorie ganz spannend, dass man sich den Erfolg in Frankreich von Aberlour damit erklärt, dass der Aberlour durch seinen schweren, mittelschweren Körper und natürlich den starken Sherry-Einfluss, den er hat, sehr an so einen Cognac-Aroma-Geschmack rankommt, also was sehr Cognac-ähnliches hat. Und dass er als Cognac-ähnlicher Whisky deshalb bei den Franzosen, die dem Cognac sehr zugetan sind, sehr gut ankommt. Vielleicht kommt der Aberlour aber auch so gut bei den Franzosen an, weil man das Dudelsackspiel rausschmeckt. Klingt komisch, stimmt, ist aber ein Stück weit Wahrheit dahinter. Denn Aberlour hat heute 6 Lagerhäuser mit einer Kapazität von 27.000 Fässern. Davon ist übrigens, das ist sehr, sehr spannend, die Hälfte aller Fässer, die bei Aberlour liegen, sind Sherry-Fässer, also da sieht man, wie wichtig der Sherry für die ganze Brennerei ist. Wenn 50% aller Fässer, die auf Lager haben, Sherry-Fässer sind. Aber was viel wichtiger und viel witziger und spannender ist, ist, dass der ehemalige Brennereimanager Ian Mitchell, der ist leider 1992 schon verstorben, aber der hat sich immer in die Lagerhäuser zurückgezogen und hat dort Dudelsack gespielt. Der hat unglaublich gerne Dudelsack gespielt und hat das am allerliebsten bei seinen Whiskyfässern in den Lagerhäusern gemacht. Und deswegen sind die alten Aberlour Fässer ganz einzigartig gelagerte Fässer, weil denen Dudelsackmusik vorgespielt wurde. Das ist doch auch mal toll. Und vielleicht schmeckt man das, vielleicht die Franzosen, weil die so ein bisschen feiner sind in allem, was sie tun, vielleicht schmecken die ja die Dudelsackmusik raus. Man weiß es nicht genau. Und wo wir gerade so schön bei Zahlen sind und bei 50%, das Interessante auch an der Aberlour Brennerei ist, dass sie 50% von dem Whisky, den sie produzieren in ihrer Brennerei, als Single Malt verkaufen, also als Aberlour. Und die anderen 50%, die gehen in den Blend. Und jetzt ratet mal, wie dieser Blend heißt. Der heißt Clan Campbell Blend. Und bei der Vorgeschichte, die wir alle zusammen jetzt schon in diesem Podcast mit dem Clan Campbell haben, könnt ihr euch vorstellen, wie toll und wohlschmeckend dieser Clan Campbell Blend ist. Ich habe ihn selber noch nicht probiert. Ich habe erst in meinen Recherchen für den Podcast hier davon erfahren. Ich habe mal so ein bisschen recherchiert, wie der ankommt. Es ist wirklich nicht gut. Ich habe aber auch gesehen, dass bei mir hier im Spirituosenladen um die Ecke gibt es den sogar zu kaufen. Da kostet ein Liter Clan Campbell Blend 16,95 €. Also da könnt ihr euch schon mal ausrechnen, was das für eine hochwertige, tolle Spirituose ist. Ja, kommt in den Reviews online nicht wirklich gut weg. Ich glaube, den gibt's wirklich ausschließlich nur zum Mixen für Cocktails oder Longdrinks oder irgendwas in die Richtung. Was ich sehr spannend fand, da waren sich alle Reviews relativ einig darin, waren Schokoladennoten. Schokoladen- und Kirschnoten, die sie in diesem Blend wiedererkennen. Und das ist natürlich ganz, ganz eindeutig der Aberlour. So, damit habe ich euch heute die Aberlour Brennerei mal schmackhaft gemacht und vor allem den Aberlour Abuna schmackhaft gemacht. Was ich euch aber jetzt am Ende der Episode auch noch sehr schmackhaft machen kann, ist die Brennerei mal zu besuchen. Denn als sie 2002 ihr Visitor Center renoviert haben, neu aufgemacht haben, haben sie ein Fass aufgestellt, bei dem man sich selber seinen Aberlour direkt aus dem Fass handzapfen kann, wenn man so will. Und diese Idee mit den sogenannten Handfill Bottles, das macht heute eigentlich jede Brennerei in Schottland. Und die Aberlour Brennerei, das waren die ersten, die das gemacht haben, die haben das erfunden. Also das finde ich auch nochmal ganz spannend. Und so eine Handfill Bottle, gerade von Aberlour, meine Fresse, also das ist schon echt was wert. Das kann ich euch nur ans Herz legen. Was ich euch wirklich jetzt ganz am Ende ans Herz legen kann, ist mal eines meiner Tastings zu besuchen, natürlich. Oder zumindest den Podcast zu teilen. Aber am liebsten wäre mir beides. In diesem Sinne, kommt mal beim Tasting vorbei, kommentiert meinen Podcast, teilt ihn gerne. Wir hören uns bei der nächsten Folge. Und bis dahin sage ich Tschüss, Ciao und Slán je vás.